Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Nicolas Müller. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Wunderschönen guten Morgen.
Viele kennen Sie noch als Frontmann von Jupiter Jones. Still war da der Riesenhit. Dann mussten Sie vor 3 Jahren aussteigen wegen einer Angsterkrankung. Und wie ist das Verhältnis zur Angst heute?
Eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich habe sie als steten Begleiter akzeptiert und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Impuls und eine Sache, die uns seit Urzeiten begleitet, aber sie beherrscht mein Leben nicht mehr. Sie warnt mich vor Dingen, die wirklich gefährlich sind.
Ja, Sie haben sich intensiv damit auseinandergesetzt, ja. Haben eine Therapie gemacht, sind inzwischen auch Botschafter der deutschen Angst-Selbsthilfe. Dustin Hoffmann, Winona Ryder, Eric Clapton haben alle eine Panikstörung. Dann habe ich gelesen, Woody Allen hat es erst im Alter von 40 Jahren geschafft, bei ausgeschaltetem Licht zu schlafen. Eigentlich sind Sie doch in Top-Gesellschaft.
Also ich könnte es mir kaum schöner vorstellen. Wenn es um das Thema geht, ist richtig, ja.
Angeblich leidet jeder 6. Erwachsene in Deutschland einmal im Leben an so einer Angststörung. Wie haben Sie denn festgestellt, dass Sie daran leiden?
Das ging zunächst los mit einer Panikattacke bei der Beisetzung meiner Mutter. Die ist recht früh gestorben. Recht früh ist zu freundlich formuliert, die ist viel zu früh gestorben. Und da bin ich einmal durch alle medizinischen Instanzen und bin gescannt und untersucht worden, um dann von meiner Hausärztin in meinem Eifel 600 Seelendorf zu erfahren, dass ich eine Angststörung habe, weil die meinte, naja, es gibt nichts Somatisches. Wir haben hier einen rosa Elefanten im Haus, sie haben da eine Angsterkrankung.
Wie lässt sich das dann im Körper festmachen? Was passiert da?
Im Grunde genommen das, was passiert, also wenn wir in urzeitliche Gefilde gehen, das, was passiert ist, wenn man vor einem Fressfeind flüchten musste, also der Puls beschleunigt sich, der Blutdruck steigt, man schwitzt, das sind alles total nützliche Körperfunktionen eigentlich.
Die Warnung eigentlich, jetzt wegzulaufen?
Ja, die Warnung und auch die Fähigkeit überhaupt. Also man wird halt dazu befähigt, wegzurennen. Also selbst das Schwitzen macht Sinn, man wird glitschig. Das macht dieser Tag aber halt keinen Sinn. Heutzutage geht man eher davon aus, dass man jetzt stirbt, weil es eigentlich auch die gleichen Symptome sind, die kurz vor so einem Herzinfarkt oder während eines Herzinfarkts beispielsweise eintreten. Und das macht dann schon Angst, wenn man sehr, sehr gerne lebt. Und da von der Sorte bin ich einer.
Ja, wie oft haben Sie solche Panikattacken gehabt? Wie oft haben Sie den Notruf gewählt?
Das differiert, Gott sei Dank, aber Panikattacken, würde ich sagen, da es 10 Jahre lang gedauert hat, weit über 1000, da ich teilweise 3 am Tag hatte. Den Notarzt habe ich, irgendwann waren wir auch per Du. Also ich habe, glaube ich, schon häufiger in einem Krankenwagen gesessen als in einem Reisebus.
Was hat das dann mit Ihrem Leben gemacht? Weil es natürlich auch schwierig ist, dann ein normales Leben aufrechtzuerhalten, gerade wenn man mit einer Band unterwegs ist.
Ja, das war das Absurde. Da, wo die meisten Menschen wahrscheinlich völlig durchdrehen würden, weil sie halt vor anderen Leuten irgendwas vortragen müssen, ging es mir gut, weil es eine Abwechslung vom Alltag war. Mein Alltag sah halt so aus, dass ich sage das Wort ungern, aber dass ich eigentlich zum Sozialkrüppel geworden bin. Ich konnte nicht mehr einkaufen, ich konnte keine Behördengänge mehr erledigen. Ich bin mit Ende 20 nochmal zu meinem Vater gezogen, der all das für mich erledigen musste. Grund dafür war, dass ich halt stets in der Angst lebte, wieder eine Angst zu erleben, also eine Panik zu erleben. Und deswegen habe ich mich nicht mehr vor die Tür getraut. Bis auf dann an den Wochenenden, wenn ich Musik gemacht habe und das eine wunderbare Abwechslung von diesem ekelhaften Alltag war.
Nicolas Müller, bekannt geworden mit der Band Jupiter Jones. Inzwischen gibt es ein neues Musikprojekt von Brücken. Vor 3 Jahren mussten Sie aussteigen bei Jupiter Jones, weil Sie eine Angsterkrankung dazu gezwungen hat. Können Sie uns mal mitnehmen in den Moment, als diese Diagnose kam? Wie lautet die?
Die Diagnose lautet generalisierte Angststörung mit Panikattacken, wobei ich die Prioritäten drehen würde. Bei mir waren es eher Panikattacken und eine generalisierte Angststörung. Am Ende ist es immer Pest und Cholera. Also das eine ist halt eine Angst, die permanent anwesend ist. Und das andere sind halt einfach fiese Anschläge der Angst und halt eben diese Todesangst, die ich eben erwähnte, ja.
Mussten Sie einen Fragebogen ausfüllen, ankreuzen, Angst vor was und was stand da alles?
Nee, nicht Angst vor was, das gar nicht mal. Das wurde dann irgendwann im Gespräch geklärt. Aber es gibt diese tollen Fragebögen, die natürlich nach Befinden, nach Süchten und nach Lebensgeschichte fragen. Und davon habe ich in meinem Leben einige ausgefüllt, ja.
Ist Ihnen dann im Laufe auch der Therapie klar geworden, woher das kommt?
Ja, das ist mir klar geworden. Und das ist tatsächlich, Angst ist eine Krankheit, aber gleichzeitig auch ein Symptom. Und Angst ist meist ein Deckel für Dinge, die irgendwann passiert sind. Ich hatte eine tolle Kindheit, ich hatte eine tolle Jugend, ich war stets behütet, ich habe eine hervorragende Familie. Aber es sind Sachen, die so weit in meiner Vergangenheit liegen, dass das so ziemlich das einzige Thema ist, worüber ich in Sachen Angst nicht spreche. Alles andere ist mir nicht, ist mir nicht fremd, mir ist sowieso nichts fremd, aber alles andere...
Weil es so tief liegt.
Ja, genau, und das gehört mir.
Ja. Angsterkrankungen stehen noch vor Depression und Alkoholismus, also sie sind die häufigsten psychischen Erkrankungen. Wenn Sie das jetzt gerade sagen, denke ich ja, weil jeder wahrscheinlich so eine persönliche Geschichte hat, trifft es jeden auch irgendwann, weil viele etwas unterm Deckel halten, oder?
Ja, genau. Also und halt irgendwie Angst, da es ein Urinstinkt ist, auch in allen verwurzelt ist. Das ist Traurigkeit natürlich auch, aber Angst ist halt einfach, ist ganz oft das Erste, was wir spüren und dann somit auch leider viel zu oft das Erste, was wir für uns behalten, wenn was Schlimmes passiert. Oder es muss doch nicht mal was Schlimmes passieren, aber wenn da irgendwelche Ungereimtheiten sind, ist es einfach wie eine Art Reflex, ja.
Wie ging es denn für Sie weiter dann von der Diagnose? Was passierte dann?
Ich war zunächst in der Tagesklinik, da... sollte mir geholfen werden und da wollte mir auch geholfen werden. Das ging leider nicht, weil die Kapazitäten gefehlt haben. Da haben wir im deutschen Gesundheitssystem, das muss ich auch mal ganz offen sagen, leider echt ein Loch.
Da gibt es wahrscheinlich viele Löcher.
Ja, da gibt es einige Löcher, aber gerade halt im psychiatrischen und im psychologischen Bereich sind die teilweise eklatant. Also ich war halt in einer Klinik mit 40 Patienten und irgendwie... 3 Therapeuten. Wie sollen die das stemmen?
Kam sie sich vor wie eine Massenware?
Nee, gar nicht mal, weil man gemerkt hat, dass die alle da ihren Job machen wollten. Ich kam mir ehrlich gesagt, Entschuldigung für mein Französisch, aber ich kam mir verarscht vor. Das war halt, also ich habe nicht verstanden, warum Menschen, deren Seele leidet, weniger Zuwendung kriegen als diejenigen, die sich gerade das Bein gebrochen haben oder so.
Ja, und wie sind Sie dann vorgegangen? Weil Sie brauchten ja Hilfe.
Ich habe dann lange Zeit gedacht, ich könnte das alleine stemmen. Und ich möchte auch nicht sagen, dass es nicht Menschen gibt, die das könnten. Gibt's. Und das weiß ich. Und das ist auch toll. Aber den meisten sollte und müsste halt eben geholfen werden. Ich war dann zunächst in ambulanter Therapie und bin dann in letzter Instanz in stationäre Therapie gegangen. Und habe dort dann eigentlich den finalen Anstoß bekommen, um gesund zu werden.
Gewünscht von unserem Gast heute Vormittag, Big Time, Peter Gabriel. Nicolas Müller in SWRs Leute, Musiker, Sänger und auch Botschafter der deutschen Angst-Selbsthilfe. Mhm. Gestern Abend waren Sie im Substage in Karlsruhe zur Lesung. Genau. Wie lief's?
Gut, war glaube ich, ausverkauft. Sah zumindest so aus. Ich frage nicht mehr großartig nach. Und es ist jedes Mal wieder merkwürdig, weil ich halt eine Geschichte erzähle, die ich eigentlich... nicht so unbedingt nochmal erzählen wollte. Und mittlerweile sehe ich aber den Sinn darin.
Die Geschichte Ihrer Angsterkrankung.
Genau,
und ja. Sie haben daraus gemacht, ich bin mal eben wieder tot, wie ich lernte, mit der Angst zu leben. Ja, Sie sagen, eigentlich wollte ich das nicht nochmal erleben. Ist das nicht auch krass, das aufzuschreiben, weil Sie sich da auch wieder in die Angst begeben?
Ja, ach, es war gar nicht mal die Angst, es waren so die Auslöser, die zur Angst geführt haben. In dem Moment, wenn ich über die Angst geschrieben habe, habe ich ja gemerkt, wie gut es mir eigentlich mittlerweile geht. Und das war schön.
Aber, die Distanz zu sehen.
Richtig, aber wieder dahin zurückzufinden, wo ich mal stand, bevor die Angst kam. Also sprich, es geht zum Beispiel um den Tod meiner Mutter, um den Tod meiner Großmutter. Das waren so Sachen, die erzählt man nicht hobbymäßig irgendwie jedem. Und das waren schon Rückführungen schon fast. Und das hat mich hier und da ein bisschen zerrissen, ja.
Haben Sie da auch so einen Drang in sich, sich vielleicht dann auch dahingehend selbst damit auseinandersetzen zu wollen? Fast zu quälen?
Ja, nicht zu quälen, sondern endlich zu Ende zu trauern. Das ist ganz wichtig. Das machen unwissentlich die meisten Leute tatsächlich nicht. Da wird nie zu Ende getrauert. Und ich habe da keine validen Informationen zu, aber ich glaube, ich habe es einigermaßen geschafft. Vielleicht war es dafür auch gut jetzt.
Gab es schon mal eine Situation in der Sendung, wo Sie gedacht haben, ach Mensch, jetzt kommt da gerade eine Panik wieder auf, ich könnte eigentlich rausrennen?
Durchaus, ja, ja. Auch schon in Live-Fernsehsendungen. Und manchmal denke ich mir, dass es vielleicht sogar gar nicht so schlecht wäre, um dem Ganzen den Mythos zu nehmen. So diesen Mythosfaktor und das Tabu. Das passiert halt.
Ja.
Ja.
Wäre ja eigentlich auch ganz okay. Also wenn Sie können sich jederzeit frei fühlen, die Sendung zu verlassen. Das ist kein Problem.
Achso, ich habe wieder eine Panikattacke zu bieten.
Auch das. Die muss man ja auch annehmen können wahrscheinlich.
Ja, ja. Richtig, wenn man sie nicht annimmt, wird man sie nicht los, weil sobald man sie annimmt, die Angst, wird der fürchterlich langweilig.
Und dann verschwindet sie.
Ja.
Sie haben sich gerade schon bewaffnet mit der Gitarre, sind nämlich unterwegs auch mit dem Projekt von Brücken. Dazu gehört ein weiterer Musiker. Vielleicht können Sie das Projekt mal kurz erklären und vorstellen.
Ja, das ist, die Kopf- und Herzgeburt meines lieben Freundes Tobi Schmitz. Für mich, ich darf das sagen, weil ich nur der Sänger und der Texter bin, der talentierteste Musiker, den ich kenne.
Hoffentlich ist er schon wach.
Ich hoffe es auch. Tobi, wenn du jetzt gerade kein Radio hörst, dann hast du was verpasst. Ich sag's nicht nochmal.
Mehr Lob gibt's nicht.
Genau. Und mir und dann noch 6 ganz fantastischen anderen Musikern, die uns live begleiten. Aber manchmal sind wir auch nur zu zweit unterwegs. Und Tobi hat lange Zeit bei Jupiter Jones halt eben auch live die Keyboards bedient. Daher kennen wir uns. Er ist der Patenonkel meiner Tochter. Und wir machen Popmusik, die zu lang ist fürs Radio, sagen wir es mal so.
Schön, dann kriegen wir jetzt die Essenz davon. Was hören wir denn?
Beinahe, ja. Wir hören tatsächlich das Vorwort meines Buches, das von einem lieben Freund kommt, nämlich Spaceman Spiff. Und das heißt Wende. Und da geht es genau um, eigentlich ist es... Das ist eine Schweinerei, weil er hat mein Buch in einem Song zusammengefasst. Also muss man auch erstmal machen.
Die Sau,
echt.
Also los geht's.
Hannes, wenn du das hörst. Du kamst für den Strand unter den Füßen und gingst mit Sand in den Schuhen. Die Zukunft in einem Blick kam in der Gegenwart zu ruhen. Du rennst erst im Kreis und dann gegen dieses Leben aus Beton. Und dein Mut baut sich ein Fahrrad aus Zweifel und fährt darauf davon. Lass dir vom Rausch ruhig die Sinne betören und vom Kater danach das Leben erklären.
Ba-da-da-dam. Nikolas Müller, heute Vormittag zu Gast bei uns, Sänger und Musiker und Popmusikdozent, unter anderem auch für kreatives Schreiben. Wir haben über Ihre Angsterkrankung gesprochen. Ist das vielleicht auch förderlich in gewisser Hinsicht für kreatives Schreiben, wenn Sie dann schreiben, da fährt ein Schrecken mit Brausehitze durch den Körper zum Beispiel?
Jein, es ist immer die Frage nach der Henne und dem Ei. Und vor allen Dingen mag ich das Konzept des leidenden Künstlers nicht. Das ist so.
Das fragt man so oft, ne? Gehört das Leiden nicht dazu?
Ja, und meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, ich habe die traurigsten Liebeslieder geschrieben, als ich gerade am verliebtesten war. Und ich habe wahrscheinlich die.
Wo haben Sie da die Trauer hergenommen?
Aus Erinnerung, aus so einem Fundus und aus der Vorstellungskraft. Ich glaube, das braucht es. Es braucht kein Leiden, um Künstler zu sein. Auf der anderen Seite, das sage ich ungern, schadet es aber auch nicht in vielen Situationen, wenn es darum geht, kreativ zu werden. Aber irgendwann wird es auch monothematisch. Also im Leiden schreibt man ganz gerne auch übers Leiden. Das muss ja auch nicht immer sein.
Wie ist es mit der Kreativität beim Schreiben? Wie viel ist Talent und wie viel kann man sich aneignen?
Ja, auch das ist ein sehr streitbares Thema. Da muss einerseits der Dozent in mir, der natürlich sagt, so das könnt ihr alle lernen. Das stimmt aber nicht. Wenn man es nicht möchte und das ist ja auch nichts Schlimmes, wenn einfach vielleicht auch vielleicht ein bisschen Talent, aber eben auch die Lust auf Kreativität in die Richtung fehlt, dann muss man nicht unbedingt Texte schreiben. Ich bin ja ganz dankbar, sonst bin ich irgendwann arbeitslos. Also von daher hört bloß auf, alle Texte zu schreiben. Aber ich habe teilweise in Kursen Jazz-Schlagzeuger da sitzen, weil es halt einfach ein Pflichtfach ist. Die haben mit Texten so viel zu tun wie eine Kuh mit dem Radfahren.
Die sind
und das
verpflichtet.
Ist völlig in Ordnung, richtig.
Wie ist das denn in so einem Kurs? Wie gehen Sie das an, das kreative Schreiben? Geben Sie ein Thema vor und dazu wird ein Song entwickelt? Wie läuft es?
Ich gehe meist über die Analyse, ich gucke mir die Texte anderer Leute an und frage eigentlich in die Runde, was da rein interpretiert wird. Und das müssen auch nicht mal kryptische Texte sein. Das kann ganz, ganz geradliniger Pop sein. Und der bietet trotzdem so ein breites Spektrum. Und zum Ende gibt es einen Spoiler für all die Studenten, die ich dann irgendwie im nächsten Semester habe. Wird dann in der Regel ein Text geschrieben über einen fiktiven Charakter, ein narrativer Text über einen fiktiven Charakter, den man selber entworfen hat. Und das halt in einer Popsong-Struktur.
Wie entstehen die Zeilen bei Ihnen? Wir haben eben diese schöne Zeile auch gehört, du baust dir ein Fahrrad aus Zweifeln und fährst darauf davon.
Ja, ist eine grandiose Zeile, das darf ich sagen, weil sie halt eben vom Hannes Wittmer kommt. Hab meistens tatsächlich einen ersten Satz und der fällt mir in den unmöglichsten Situationen ein. Meistens dann, wenn ich ihn gerade nicht notieren kann. Aber ich fahre auch die Philosophie, dass wenn ein Satz wirklich gut ist, dann kann ich mir den auch merken. Das heißt also, wenn ich der Meinung bin, ein Satz ist wirklich gut und zwei Stunden später habe ich den vergessen, dann war er nicht gut.
Wann ist der letzte gute Satz entstanden?
Letzte Woche hatte ich zwei Tage frei und habe an einem neuen Von Brücken-Song geschrieben. Und da ist ein Satz entstanden, den ich sehr gut fand.
Und der lautet wie?
Das verrate ich natürlich.
Wollen wir jetzt
nicht
natürlich hören an dieser Stelle. Also ich koche noch ein bisschen weiter, mal gucken, was wir rauskriegen.
Ja,
nach
ja,
elf
ja, ja.
Wir sehen reden mal. Wir dann weiter mit Nicolas Müller.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Nicolas Müller, Sänger von dem Projekt Von Brücken und auch Botschafter der Deutschen Angstselbsthilfe. Von FOMO schon mal was gehört?
Tatsächlich nicht, nee. Was beeindruckend ist, weil ich mich so viel mit Angst beschäftigt habe in den letzten Jahren, noch nie gehört, nee.
Aber eine Angst, die wohl im digitalen Zeitalter immer mehr zunimmt, weil man natürlich immer glaubt, oh, ich darf nichts verpassen.
Ja, ja. Also ich habe schon oft drüber gesprochen, aber ich hatte bisher noch keinen Namen dazu. Wie FOMO?
FOMO, ja. Kommt von Fear of Missing Out.
Ah, okay.
Die Abkürzung dafür.
Ja.
Sie sprechen da viel mit anderen Menschen, die auch Angstpatienten sind. Was gibt es da so etwas, was alle eint, außer der Angst?
Also da was zu finden, was alle eint, ist wäre gelogen. Weil
das ist eine
dafür
blöde Frage, ne? Eigentlich jeder ist ganz individuell.
Die meisten eint tatsächlich ein unbändiger Wille zu leben. Der kann aber auch Angst machen und hat und manchmal auch ins Gegenteil umschlagen, habe ich leider auch schon erlebt. Also, dass Menschen aus meinem näheren Umfeld irgendwann einfach nicht mehr konnten. Aber so ein normales Leben, der Wunsch danach, gar kein spektakuläres, nichts mit Tant und viel Lametta. Das eint die meisten, ja.
Hat Sie etwas überrascht dabei auch, Geschichten, die Sie gehört haben von anderen Menschen?
Die Geschichten, da ist natürlich oft Tragisches dabei. Was mich oft überrascht, ist so diese Bandbreite an Symptomen, die Angst auslösen kann. Also da waren Menschen dabei, denen sind sämtliche Haare am Körper ausgefallen nach einem Trauma und wegen der Angst. Es gab Menschen, die wollten nur noch im Rollstuhl sitzen, weil sie sich sicher waren, dass wenn sie aufstehen würden, auf der Stelle tot umkippen. Das ist immer wieder faszinierend. Das ist so, also Schiller hat irgendwann mal gesagt, es ist der Geist, der sich den Körper baut. Und das ist trotzdem faszinierend, auch mit diesem Wissen, was der Geist alles so hinkriegt.
Ja, und dann haben Wissenschaftler natürlich und forschen auch immer wieder daran, was denn die Angst und den Stress letztendlich reduzieren kann. Und da haben zum Beispiel Musikwissenschaftler herausgefunden, dass es hilft, Musik zu hören und dass es auch Musik gibt, die den Stress wohl reduzieren kann. Ich habe da gestern was im Netz gefunden. Angeblich dieses Stück schafft es wohl, Stress um 65% zu reduzieren. Heißt Weightless. Wir hören mal kurz rein. Löst das irgendetwas in Ihnen aus?
Soll ich ganz ehrlich sein?
Ja.
Die Boxen waren aus, ich habe nichts gehört.
Verdammt! Jetzt muss ich mal fluchen hier.
Ich wollte nichts sagen, aber...
Deswegen dieser irritierte Blick.
Ja.
Jasmina aus der Technik, kannst du mir helfen? Was muss ich drücken, damit wir das komplett hören können? Beide... Nee, nochmal nutzt ja nichts, dann ändert ja nichts an den Boxen.
Aber sagen wir es mal so, ich war auf jeden Fall nicht mehr gestresst, weil ich es nicht gehört habe.
Wie Sie hören, hören Sie nichts. Ich
drücke
einfach mal auf Regie und Jasmina, kannst du nochmal was abfahren hier? Weightless? Jetzt nochmal die Frage.
Ja, das sind halt so Ambient-Geschichten, ne? Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, das ist, hat was Meditatives.
So ein Klangteppich, ne? Die
ja,
waren
genau.
Gleichzeitig davor nicht beim Autofahren hören, weil man kann einschlafen.
Ja, das nicht und keine drei Fragezeichen, weil sonst schläft man binnen 30 Sekunden. Und das ist das größte Lob, das ich aussprechen kann, weil ich bin ein fürchterlich schlechter Schläfer. Aber doch, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich höre tatsächlich auch viel solcher Musik zu Hause. Also ich habe ganz viel Instrumentalmusik und bevorzugt aus Island. Die können das am allerbesten.
Und selber Musik machen hilft wahrscheinlich auch. Wir hören jetzt nämlich wieder was. Was hören wir denn?
Auch Musik von einem Menschen, der mich immer wieder zur Ruhe bringt. Von Bon Iver, Justin Vernon. Skinny Love, als einfach... ein unfassbar schönes Lied ist und ich es auch bei jeder Lesung spiele.
Nicolas Müller jetzt in SWR1.
Come on, skinny love, just last the year. Pour a little salt, we were never here. My, 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 my. Staring at the sink of blood crushed veneer.
Nicolas Müller, vor 3 Jahren sind Sie bei der Band Jupiter Jones ausgestiegen wegen einer Angsterkrankung. Welchen Einfluss hat denn eigentlich die Angst auf Ihre Texte?
Einen relativ großen Einfluss, aber manchmal merkt man es gar nicht so. Es ist halt eine Sache, die mich 10 Jahre lang begleitet hat und deswegen gibt es viele Phrasen, die ich selber dann plötzlich wiederentdecke und merke, okay, da ging es um die Angst. Mittlerweile habe ich mich darauf beschränkt, auf dem letzten Album einen Song Lady Angst zu nennen und der Angst nicht noch mehr Raum einzuräumen. Und das hat sich sehr gut angefühlt. Ich glaube, ich bin ihr damit noch mehr auf die Nerven gegangen. Ich hätte auch ein Konzeptalbum
textlich
schreiben können.
Die traut sich gar nicht mehr, die Angst.
Ja, doch, hin und wieder, aber es ist ja auch völlig in Ordnung. Aber dafür ist das eine zu dolle alte Zippe. Als dass ich ihr ein Konzeptalbum widmen würde.
Keine Angst, die Angst zu sehr zu vertreiben?
Nee, überhaupt nicht. Nee. Also diese ganz alltägliche Angst, also dass ich passe schon noch auf. Und ich habe eine 3,5-jährige Tochter, die da muss man so mit antizipieren und hier und da auch mal vertretungshalber Angst haben, aber gleichzeitig auch darauf achten, ihr halt eben beizubringen, dass es Dinge gibt, vor denen man keine Angst haben muss. Und das macht ein sehr gesundes Verhältnis.
Sie sind auch Botschafter der Deutschen Angst-Selbsthilfe. Mhm. Wir erleben das gerade hier auch bei uns im Studio. Die SWR1-Hörer schreiben, viele, die auch nicht genannt werden möchten, die aber sagen, ich finde mich da total wieder und gut, dass Nikolaus Müller darüber spricht. Welche Reaktionen bekommen Sie als Botschafter?
Also das ist genau der Punkt. Dieses Nicht-Genannt-Werden kann ich total verstehen, weil es halt auch im Alltag oft genug schwierig ist, gerade wenn man berufstätig ist. Ne? Kein Chef klatscht in die Hände, wenn man beim Arbeitsplatz erscheint und erzählt, dass man eine Angststörung hat.
Aber der Chef hat ja auch Ängste.
Ja, natürlich, richtig, aber vielleicht verstehe das nicht. Und darum muss halt mehr Aufklärung stattfinden. Und das ist, glaube ich, mein Job als Botschafter. Und ich bin da nicht so weit qualifiziert, dass ich da irgendwie, ich kann keine psychologischen Gutachten, ich kann auch keine erstellen, ich kann keine Fachschriften schreiben, aber ich kann erzählen, wie es ist, mit der Angst zu leben und kann vielleicht so ein bisschen dieses Abstraktum aus der ganzen Sache nehmen. Und ich glaube, das ist meine Hauptaufgabe.
Das machen Sie ja auch sehr detailliert in Ihrem Erfahrungsbericht. Da schreiben Sie dann auch von anderen Mitpatienten. Frau Schneider und Frau Priol tauchen zum Beispiel auf. Mhm. Vielleicht können Sie die mal näher beschreiben.
Ach, da, das waren die verschiedensten Charaktere. Da gab es halt wirklich Leute, die Angst vor, vor ihrem Alltag hatten. Vielleicht auch teilweise tatsächlich begründet, weil sie halt über ganz anderleuts alltägliche Situationen halt da eine Art Krankheit entwickelt haben. Und dann gab es halt eben, wie gesagt, auch die vermeintlich absurden Fälle, die halt tatsächlich so irgendwann so sozialphobisch waren oder halt auch so somatisch beeinträchtigt, dass sie halt einfach gar nicht mehr am Leben teilnehmen konnten. Und dafür stehen Frau Schneider und Frau Priol Pate. Mich wundert mittlerweile gar nichts mehr. Also dass die Angst kann alles Mögliche.
Was hat Ihnen die Angst vielleicht auch positiv oder die Erfahrung mit der Auseinandersetzung in der Therapie positiv mitgegeben? Gibt es da etwas, wenn Sie sagen, ja, mich wundert nichts mehr, ist das ja auch eine Lehre, die Sie gezogen haben?
Das ist eine Lehre, die ich gezogen habe und die Tatsache, dass ich Achtsamkeit gelernt habe und dass ich wieder gelernt habe, zu genießen und zu erfahren. Das war früher oft ein blankes Konsumieren und ein blankes Erleben. Und mittlerweile ist es so, dass ich es wirklich hinkriege, Dinge halt einfach auch wieder zu schmecken, zu fühlen und eben halt auch zu leben und nicht nur einfach an mir vorbeigehen zu lassen. Das hat mich die Angst gelehrt, auf eine widerliche Art und Weise. Ich hätte mir da gerne eine andere Methodik gewünscht, aber dafür muss ich ihr fast Danke sagen.
Das Leben ist Semikolon, das Motto unseres Gastes heute Vormittag. Nikolaus Müller ist hier, Banddealer des Projekts von Brücken, und Sie haben eine Angsterkrankung erfolgreich bekämpfen können. Über dieses Motto können wir nochmal sprechen, da steckt ja einiges sehr drin. Gerne, was bedeutet das für Sie?
Das bedeutet in erster Linie Fatalismus. Das bedeutet eigentlich den Gegenentwurf zu den Schlauköppen, die einem erzählen, dass man ja auch im nächsten Moment halt eben vom Bus überfahren kann und sich deswegen nicht so anstellen soll. Das mag stimmen, die Wirklichkeit ist aber eigentlich, dass man in jeder Sekunde tot vom Stuhl kippen kann.
Aber wie sieht das mit dem Fatalismus aus? Den kann man ja schlecht ausleben, ne?
Den kann man relativ schlecht ausleben. Das ist ein bisschen besser als Fanatismus, das bedeutet einfach, dass ich tatsächlich gelernt habe, in den meisten Situationen jeden Moment einfach so zu nehmen, wie er gerade ist. Und das ist für mich schon fatalistisch genug. Und das ist auch oft genug schwierig genug, weil ich natürlich auch über die Zukunft nachdenke, über die Zukunft meines Kindes zuallererst und auch über meine Zukunft. Ich habe jetzt nicht den sichersten Job der Welt. Dafür sind wir viel in einem viel zu steten Wandel. Das sind alles Dinge, über die ich nachdenke. Aber jetzt gerade geht's mir doch gut. Also dann lasse ich es mir doch jetzt gerade gut gehen.
Haben Sie eine Situation, wo Sie genau dieses fatalistische Denken zuletzt anwenden mussten? Weil das wäre ja früher vielleicht eine Situation gewesen, wo eine Panikattacke aufgekommen wäre.
Ja, das ist schätzungsweise 7,5 Minuten her. Da habe ich einen Akkord ordentlich in Zement gesetzt und das vor wie viel 500.000 Zuhörern gerade. Mein Gott, dann ist es halt nun mal so.
Aber hat wahrscheinlich nicht 1% davon gehört, dass es ein falscher Akkord war.
Ja, dann wissen es jetzt aber trotzdem alle. Es ist völlig in Ordnung. Aber ich habe es halt gemerkt. Und klar wird mir dann einmal ganz kurz heiß. Aber früher hätte das schon für eine Panik gereicht. Mittlerweile denke ich mir, ja, mein Gott. Ne? Also ich bin ja jetzt nicht irgendwie Satriani oder so.
Viele SWR1-Hörer fragen aber auch genau danach, was ist in so einer Situation zu tun? Sie beschreiben das sehr detailliert, auch in Ihrem Erfahrungsbericht. Mhm. Aber vielleicht können Sie auch so ein paar Techniken oder Methoden einfach den Hörern mit auch auf den Weg geben.
Sehr gerne. Also wenn wir jetzt von einer konkreten Panikattacke sprechen, die lässt sich tatsächlich ganz gut bekämpfen und ist vor allen Dingen... Es sollte oberste Direktive sein, dass man sie akzeptiert als solche.
Weil, aber das ist wahrscheinlich das Allerschwerste in dem Moment, oder?
Richtig, ja, das muss man lernen. Und das sollte man auch nicht ohne Unterstützung machen. Aber was schon mal hilft in Momenten der Panik, ist halt die Tatsache, man neigt zum Hyperventilieren. Das heißt, man legt sich am besten auf den Rücken, winkelt die Beine an im 90-Grad-Winkel und atmet 90 Mal ins Zwerchfell, in den Bauch. Dadurch entspannt sich das Zwerchfell. Und am Ende sind's ja eigentlich nur Körperfunktionen, die sich halt ekelhaft und widerlich anfühlen. Für mich gilt immer noch, Hilfe suchen ist keine Schande und ist eigentlich die beste Lösung. Aber es gibt da Strategien und Achtsamkeit. Es gibt viele, viele tolle Bücher über Achtsamkeit, wenn ich einen Namen nennen darf, ohne da für den Mann muss ich keine Werbung mehr machen. Jon Kabat-Zinn beispielsweise hat ja, fantastische Bücher.
In Sachen
Bücher.
Mindfulness ist eher so mit der Mitbegründer.
Genau, richtig. Ja. Und hat das halt eben eigentlich auch mit aus dem Buddhismus in die westliche Psychotherapie rüber gebracht und das war eine sehr, sehr gute Idee.
Nikolas Müller, der macht jetzt hier schon die Wasserflaschen auf. Kurz.
Ja, aber das war so gut getimed. Ja. Hätten Sie jetzt nichts gesagt, dann hätte es kein Mensch gemerkt. So wie mit dem Akkord eben.
Ja, genau. Passt. Der hat einfach die Musik im Blut. Sänger, Musiker, Dozent und Botschafter der deutschen Angst-Selbsthilfe. Sie haben schon eben kurz angetextet, was Ihnen geholfen hat. Wir wollten auch da noch weiter drüber sprechen. Mhm. Wie war das denn bei der Therapie? Da gab es doch vermutlich aber auch teilweise skurrile Situationen, oder?
Ja, absolut. Also ein Großteil war natürlich das, was man so als Gesprächstherapie erkennt, kognitive Verhaltenstherapie. Aber es gab so Geschichten wie Kunsttherapie war mir hochsuspekt, weil das viel mit für mich Farbklecksereien zu tun hatte. Dann habe ich gemerkt, wie großkotzig ich eigentlich sein kann, weil ich drücke schon mein Leben lang meine Emotionen über Kunst aus.
Was soll ich das jetzt in Kritzeleien verpacken?
Ja, die Frage habe ich mir gestellt, bevor ich mir die Frage gestellt habe, warum bin ich eigentlich so großkotzig, davon auszugehen, dass eine andere Form von Kunst irgendwie mehr oder weniger wert ist und weniger über mich sagt, weil wer meine Texte liest, der kennt mich. Und warum sollte nicht auch jemand, der meine Bilder sieht, ich kann überhaupt nicht malen, warum sollte nicht jemand, der das tut, auch viel über mich erfahren? Oder Körper- und Emotionstherapie hat mir unfassbar geholfen, hat aber viel mit bunten Bällen und Hula-Hoop-Reifen und Gummimatten zu tun und sieht aus, als hätte Rudolf Steiner sich ausgetobt. Das ist...
Das kostet schon Überwindung,
oder? Es kostet Überwindung, ja. Man kommt sich kurz so vor, als wäre man selber jetzt gerade nicht der Knallkopf, sondern das Gegenüber. Wie gesagt, das hat aber ganz, ganz viel mit so einer Hybris zu tun gehabt, die ich damals mit mir rumgeschleppt habe, einfach mit einer Selbstüberschätzung, die aber auch bewirkt hat, dass ich tatsächlich viele, viele Jahre gebraucht habe, bevor ich überhaupt eingesehen habe, dass eine Klinik und ein Klinikaufenthalt zwingend notwendig sind.
Eine Redakteurin der Taz, Franziska Seibold, hat auch darüber berichtet, dass sie auch Panikattacken hat und eine generalisierte Angststörung. Sie haben sie dann auch getroffen und sie schreibt in ihrem Buch, dass sie letztendlich aber dann den Therapeuten auch nicht annehmen konnte und gewechselt hat. Also wie wichtig ist da auch ein guter Therapeut?
Absolut wichtig. Man muss sich unbedingt grün sein. Und man muss sich noch nicht mal zwingend mögen, aber man muss sich gegenseitig verstehen, und das da geht eigentlich an Mögen einher. Also ich meine jetzt Mögen auf eine freundschaftliche Art und Weise. Natürlich, wenn man seinen Therapeuten völlig unsympathisch findet, dann
bringt das
überhaupt nichts. Und da kränkelt es halt eben auch schon am System. Es gibt ja nur einen eine gewisse Anzahl an Kassensitzen, und um herauszufinden, welcher Therapeut derjenige ist, den man mag, mit dem man sich grün ist, braucht es probatorische Sitzungen, und die dauern viel zu oft. Oder die Wartezeit dahin ist viel zu oft, viel zu lange. Das muss dringend geändert werden. Aber das sollte trotzdem niemanden davon abhalten, das anzugehen und das zu versuchen. Es wäre vielleicht nur eine Strategie, gleich mehrere Termine auf einmal zu machen, weil dann kann man es herausfinden. Und absagen kann man halt, so doof wie es klingt, ja tatsächlich immer noch. Und dann rückt auf jeden Fall jemand nach, weil ich kenne keinen Therapeuten, ich habe noch keinen Therapeuten kennengelernt, und ich kenne mittlerweile viele, die nicht eine ellenlange Warteliste hätten.
Gibt es denn irgendetwas, was Sie aus Ihrem alten Leben bei Jupiter Jones vermissen?
Och, ich habe ja wieder eine tolle Band, ich habe tolle Leute um mich herum, ich darf Musik machen, ich darf Bücher schreiben und die vorlesen, das finde ich irgendwie einigermaßen verrückt. Die Jungs vermisse ich, aber die treffe ich auch hier und da mal. Ich kann Ihnen sagen, was ich nicht vermisse, das ist der rote Teppich. Das war,
kann ich gut nachvollziehen.
Ja, das ist also dann da.
Sowas nervt ja wahrscheinlich.
Ja, ach, da stehen 80 Fotografen. Man selber, wie gesagt, ist irgendwie, sieht sich gerade gar nicht in der Position. Und dann stehen da 80 Fotografen und wollen, dass man am liebsten in alle Kameras gleichzeitig guckt. Das kann alles nicht funktionieren. Und halt dieses, also das ist mir alles auch ein bisschen zu überkandidelt. Das ist mir zu viel Lametta. So, das vermisse ich nicht. Das hatten wir ja eine Zeit lang nach Stillhalt eben.
Dankeschön für den Besuch, sag ich an dieser Stelle. Und jetzt Prost,
gerne.
Die Flasche die ganze Zeit in der Hand gehalten.
Bitte,
jetzt
ich möchte bitte betonen, dass es nur Wasser ist.
Ja.
Es ist vor vier.
Was anderes haben wir gar nicht. Danke, Nikolaus Müller.
Eins gehört.